Hoffnung und Heilung strömt aus deiner Hand. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir, keiner ist wie du.
Sei du. Sicherer Halt im Sturm.
Trostes er in allem Leid, in seiner Liebe find ich Halt. Das ewige Wort als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind, der Herr der Welt verlacht, verhöhnt.
Mit meinem Namen bin ich heute Abend hier goldrichtig. Denn der klassische Zweifler, das ist der Thomas, mein Namensvetter. Auch Sie sind hier goldrichtig heute Abend, ob Sie nun Thomas oder Thomasine heißen oder vielleicht ganz anders. Auch die weibliche Form gibt es tatsächlich. Herzlich willkommen zum Abendvortrag in der Bobbengrüner Pauluskirche. Hier bei der Bobbengrüner Pfingsttagung. Wer ist dieser Jesus? So fragen wir schon die ganze Tagung. Heute Abend fragen wir genauer nach. Wer ist dieser Jesus, der sogar über meine Zweifel der Sieger bleibt? Es geht um Thomas oder um die Thomasine. Und wie Jesus damit fertig wird, mit dem Zweifel. Sprichwörtlich ist er ja geworden, der ungläubige Thomas. Als Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung erschienen ist, da war er nicht dabei. Obwohl ihm seine Freunde felsenfest versicherten, dass Jesus lebt, glaubte er es nicht. Er zweifelte. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Zum Sehen muss sogar noch das Fühlen hinzukommen, das Berühren, das Betasten. Auch jede Sinnestäuschung will Thomas ausschließen. Der Zweifel sitzt wirklich tief. Thomas, der Zweifler, Thomasine, die Zweiflerin, eigentlich bedeutet der Name übersetzt der Zwilling. Wie beim Zweifel ist es auch beim Zwilling. Es geht um die Zahl 2. 2, sehr ähnliche Geschwister, ein Doppelpack. Sie gehören zusammen. ein Geschwisterpaar. Der Zweifel vielleicht sogar ein wichtiger Zwillingsbruder für unseren Glauben. Gehören Zweifel und Glaube im Grunde nicht schon immer zusammen? Fragen zu stellen, Zweifel anmelden können, ist das nicht auch Ausdruck von unserem Menschsein, unserer menschlichen Würde, entscheiden zu können? Wir Menschen müssen doch ständig abwägen, entscheiden, nachdenken, zweifeln, zwei Möglichkeiten vor Augen zu haben, etwas durchdenken, abwägen, dann entscheiden. Wer richtig zweifelt, kann wohl auch richtig glauben. In der Indianersprache Berus heißt das Wort Zweifel, zwei Gedanken haben. Machen wir es manchmal vielleicht auch zu einfach, wenn wir nicht zwei Möglichkeiten erwägen, zwei Seiten sehen, zwei Gedanken haben und uns dann eben richtig zu entscheiden. Mit unseren Zweifeln und Fragen sind wir heute Abend hier in der Kirche jedenfalls goldrichtig. Denn eine echte Fachfrau kümmert sich darum, eine Professorin, die ständig mit Fragen und Nachfragen, mit Zweifeln und Hintergrundfragen zu tun hat. Frau Professorin Miham Kim Rauchholz, sie lehrt Neues Testament an der Missionsschule in Bad Liebenzell. Bevor unsere Referentin nun die Sache mit dem Zweifel angeht, wollen wir zunächst beten. Wir bleiben dazu sitzen. Jesus Christus, manches Mal nagen Zweifel an uns. Wir sind dann uneins mit uns selber. Du aber schenkst Gewissheit und Zuversicht. Du gibst Halt und Orientierung. Hilf uns, dass wir in unserem Zweifel das Angebot deiner Nähe erkennen und es auch erleben. Öffne unser Herz für deine Güte, für deine Barmherzigkeit. So gerne möchten wir glauben. Hilf unserem Unglauben. Ja, lass uns glauben lernen, ohne zu sehen, wie Thomas. Wandle den Zweifel in Gewissheit und in tiefes Vertrauen. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich sehr, diesen Abend gemeinsam mit Ihnen verbringen zu können und über eine Frage nachzudenken, die uns, sagen wir mal, nicht nur verstandesmäßig, sondern gerade existenziell sehr betrifft. Ich möchte dafür erstmal den Text aus Johannes 20, 24 bis 29 vorlesen, der zu dem Thema Jesus, der über meine Zweifel siegt, uns gegeben ist. Ich lese vor aus der Elberfelder Übersetzung. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Liebe Brüder und Schwestern, Glaube, christlicher Glaube, hat immer etwas mit der Existenz zu tun, mit dem, wer wir sind, mit dem, was uns ausmacht, mit dem, was uns wichtig ist. Und deswegen, wenn wir in unserem Glauben Zweifel begegnen, wenn Zweifel uns überkommt, dann ist es genauso wie der Glaube mit unserer Existenz verbunden. Wir sind, glaube ich, nicht hier, weil wir Zweifel haben, ob der rote Apfel jetzt beim Netto Pink Lady ist oder Jona Gold. Das ist auch eine Art von Zweifel, aber diese Zweifel haben nichts mit unserer Existenz zu tun. Es kann so oder so sein, es berührt mich nicht. Dann habe ich halt ein Pink Lady statt ein Jona Gold in meinem Einkaufswagen. Was uns jedoch berührt, ist, wenn wir im Glauben an eine Wand stoßen oder in Situationen hineingeraten, und das sind die Momente auch bei Thomas. Ist Jesus jetzt tatsächlich der Retter, der er sein sollte, war das jetzt tatsächlich etwas, wo der Sohn Gottes uns sich offenbart hat, oder ist es das Ende gewesen? Völlig unerwartet, aber auch völlig enttäuschend. Das sind die Gedanken, die Thomas sicherlich geplagt haben und die eben nicht nur in seinem Kopf sich abgespielt haben, sondern seine ganze Existenz berührt haben. Und ich finde es sehr berührend, dass Jesus nicht sagt, das muss doch jetzt mit ein paar sicheren, klaren Worten geregelt sein, sondern dass er genau diese existenzielle Seite aufgreift. Und Thomas sagt, gib mir deine Hand und lege sie hier rein und lege sie in meine Seite. Also eine ganzheitliche Begegnung diesem Zweifler erlaubt. Dietrich Bonhoeffer hat mal einen Satz formuliert, der mich in meinem Studium und auch in meiner Lehrtätigkeit sehr geprägt hat. Er hat mal gesagt, eine Erkenntnis kann nicht getrennt werden von der Existenz, aus der heraus sie gewonnen worden ist. Ich wiederhole noch einmal, eine Erkenntnis, die man bekommen hat, kann nicht getrennt werden von der Existenz, also der Situation meines Lebens, heraus, aus der heraus sie eben gewonnen worden ist. Deshalb möchte ich Sie bitten, mir einen etwas vielleicht ungewöhnlichen, nicht ganz deutsch-theologischen Zugang zu diesem Thema anzugehen. Ich habe es deswegen so entschieden, weil ich diesem Thema Zweifel im letzten 1,5 Jahren so massiv wie noch nie in meinem Leben begegnet bin. Und das ist die Existenz, aus der heraus ich diese Erkenntnis gewonnen habe, die ich heute gerne mit Ihnen teilen möchte, weil sie mir sehr geholfen hat in einer Zeit, wo ich gedacht habe, alles unter mir wankt. Und das ist sehr schwer, wenn man in einer Theologenfamilie aufgewachsen ist, als Pastorenkind selber Theologie studiert hat, als theologische Lehrerin auch noch arbeitet und dann man das Gefühl hat, ich werde irre an diesem Gott. Er ist mir so fremd. Man hört viel von Theus Absconditus und Theus Revelatus, der verborgene Gott und der sich offenbarende Gott. Und das sind alles tolle lateinische Wörter, solange man nicht existenziell mit dieser Verborgenheit auf einmal konfrontiert wird, dass man sagt, bist du der Gott, den ich tatsächlich 46 Jahre lang kenne und dir nachgefolgt bin? Was ist das für ein Gott, der sich auf einmal so verbirgt, von so einer furchtbar anderen, fremden Seite zeigt, Zweifel. Ich möchte diese Erfahrung, die mir in diesem Thema so besonders wertvoll geworden ist, titulieren mit dem Titel Glaube als Beziehung. Und das ist meine Antwort, wenn man denn von einer Antwort reden kann. Meine Erfahrung, meine thomasianische Erfahrung, wo Jesus gesagt hat, komm, gib mir deine Hand und leg sie in meine Seite. Erfahre mich. Der Mensch, liebe Brüder und Schwestern, ist von seinem Wesen her auf Beziehung ausgelegt. Das merkt man am deutlichsten bei neugeborenen Kindern, die nur überleben können in einer Beziehung zu einem anderen Lebewesen heraus. Ob es die Eltern sind oder ob es die Hebamme ist oder die Krankenschwester. Ein Baby, ein neugeborener Mensch kann nur überleben in einer Beziehung zu einem anderen Lebewesen. Und daran merken wir schon, dass wir so erschaffen worden sind, dass wir nur in einer Beziehung überleben können. Und ein Musiker hat mal gesagt, dass 95% aller Lieder in der Musikbranche handeln von der Beziehung, Liebe bzw. Beziehungsproblemen im menschlichen Leben. Der Beziehungsaspekt ist ein zentraler Wesenszug unseres Glaubens und übrigens auch unserer Zweifel. Und ich möchte hier nur ein paar prominente Belegstellen von Hunderten nennen, damit Sie nicht denken, das ist jetzt das, was ich hier verzapfe, sondern dass Sie auch tatsächlich im Wort diesen Halt finden können, den wir unbedingt brauchen. Nur ein paar Belegstellen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie, also in eine Beziehung hinein. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist Beziehungssprache. Und Gott nahe zu sein, ist mein Glück, Psalm 73. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba, an deiner Stelle, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Jesaja 49. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Und das wohl bekannteste Gleichnis in den Evangelien vom verlorenen Sohn in Lukas 15, wo an einer Vater-Kind-Beziehung schlechthin deutlich gemacht hat, wie unsere Beziehung zu diesem Gott aussehen soll. Wie Gott zu uns Menschen und Sündern und zu seinen Kindern steht. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, liebe Brüder und Schwestern, was die Bibel zu sagen hat über die zentrale Bedeutung der Beziehungsebene zwischen Gott und dem Menschen. Das letzte Jahr waren wir als Familie für ein Jahr in Chuuk, Mikronesien, unterwegs. Ich hatte nachmittags das kurz erwähnt. Mein Mann Manuel Rauchholz hatte auf die Bitte von dem einheimischen Bildungsministerium und in Zusammenarbeit mit der zuständigen US-Behörde staatliche Drittmittel in Höhe von 1,3 Millionen Dollar für ein Bildungs- und Entwicklungsprojekt in Chuuk genehmigt bekommen, in dem insgesamt 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Deutschland und USA als Lehrer und Handwerker an stark unterbesetzten öffentlichen Schulen in der unterentwickelsten Region von Chuuk, nämlich auf der Insel Thol, wo es kein Internet, kein Strom, gar nichts gibt einfach, wo sie eingesetzt werden sollen. Im August 2016 kam dann das grüne Licht von der zuständigen US-Behörde, ein Anruf, dass das Geld bewilligt sei und auch bereits nach Chuuk auf die Bank überwiesen worden ist. Und so sind wir nach ein paar holprigen Anfangsschwierigkeiten als ganze Familie am 1. September 2016 nach Chuuk ausgereist. Ich war schon mal dort als Missionarin für 4 Jahre und jetzt vor 1,5 Jahren. Und dies ist nicht der Ort, noch die Zeit, um groß auszuholen oder in Details zu gehen. Aber die darauf folgenden 4 Monate, August, bis Ende August, also September, Oktober, November, Anfang Dezember. Diese 4 Monate 2016 waren mit Abstand, und ich bin 47 und habe so meine Höhen und Tiefen auch erlebt, aber waren mit Abstand die schlimmste Zeit meines Lebens. Wir hatten über 20 deutsche Mitarbeiter, die bereits auf eigene Kosten nach Chuuk geflogen waren, fast 2000 Euro oder Dollar, weil es so weit weg ist. Und 4 weitere saßen auf ihren gepackten Koffern schon seit 4 Monaten und warteten nur auf die Flugtickets. Alle hatten sich für ein Jahr in Mikronesien verpflichtet durch unsere Werbung und waren mehr oder weniger angewiesen auf das Geld. Und das Geld kam und kam und kam nicht, was anscheinend in Entwicklungsländern öfters der Fall ist. Um eine wirklich elendlange Geschichte kurz zu machen, Anfang Dezember hatten mein Mann und ich privat 60.000 Euro Schulden und wir waren am absoluten Limit unserer Kräfte angekommen oder hatten es eigentlich schon längst überschritten. Die Schulden haben wir nicht für uns, sondern damit wir die Mitarbeiter bezahlen können, die unbedingt darauf angewiesen waren, dass wir die Häuser renovieren, damit wir die Mitarbeiter in die Häuser reintun können. Es war ein einziger Chaos. Und für jemand, dem Leitung von solchen Projekten überhaupt nicht am Wesen liegt, also ich bin eine Lehrerin, nichts anderes, es war für mich ein Albtraum. Wir hatten eben unsere Grenzen schon längst überschritten. Die Verantwortung gegenüber den anderen Mitarbeitern, der Gesichtsverlust als Asiatin, das war fast unerträglich. Der Gesichtsverlust, Existenzängste wegen finanzieller Not und die Frage, und jetzt kommt's, all das wäre noch zu verkraften gewesen als einen schlechten Traum. Was aber so verletzt hat, die Frage, warum Gott nicht eingreift. Obwohl es für ihn etwas Einfaches gewesen wäre, das Geld freizugeben, die Unterschriften, die Herzen zu bewegen. Warum greift Gott nicht ein und lässt diese 4 Monate zu? Was will er uns sagen? Haben wir einen falschen Weg eingeschlagen? Haben wir irgendwas nicht gehört? War das vielleicht doch nicht dein Wille? Hatten wir irgendwelche falschen Motive? Wahnsinnsfragen. Und in diesen Monaten habe ich zum ersten Mal mit einer fast brutalen Deutlichkeit gemerkt, wie sehr das, was ich bisher als mein Glaube
an Gott verstanden habe, wesentlich verknüpft war an der Frage, ob Gott ein bestimmtes Gebet in einer Sache, die mir unter die Haut geht, die mir existenziell wichtig ist, erhört oder nicht. Und in diesem Fall war es die Bitte um die baldige Auszahlung des Geldes. Ich habe gemerkt, dass mein Glaube sich in diesen Tagen und Wochen nur noch, wirklich aufgestanden morgens, nur noch auf diese eine Bitte fokussiert hat. Herr, bitte hilf, dass das Geld bald ausgezahlt wird. Bitte hilf, dass die Unterschriften jetzt schnell auf den Papieren stehen. Bitte hilf, dass das Geld jetzt bald kommt. Und an Tagen, wo es mir ein bisschen besser ging in meinem Glauben, habe ich noch ein paar Sätze vorangestellt. Herr, du bist allmächtig. Dir gehört die ganze Welt und alles ist in deiner Hand und ich preise dich dafür. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, und jetzt bitte greif du ein und lass die erste Auszahlung durchgehen, damit wir und das Team und das Projekt endlich überleben können. Und diese Erkenntnis, dass mein Glaube gekoppelt ist an diesem einen Gebet, gekoppelt ist an der Erhörung dieses Gebets, war ernüchternd und in gewisser Hinsicht auch demütigend. In meinen unterrichte und predige ich schon seit fast 16 Jahren über diesen Hammergott und Hammerglauben und das Fundament, auf dem wir stehen. Und jetzt hängt es an einem lächerlichen Scheck. Und du fragst dich, war das das alles, was du bis jetzt eigentlich hattest? Ist das der Glaube? Und als Wochen und Monate vergingen und wir trotz all unseren Mühen und Beten nicht weiterzukommen schienen, erreichte meine Verzweiflung einen Tiefpunkt, an dem der Satz aus Jesaja 7,9, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, Realität wurde. Und ich habe mich fragen müssen, wenn an diesem Glauben meine Existenz hängt, und das sagt der Jesaja, das Jesaja-Zitat, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Dann geht eure Existenzgrundlage verloren. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und ich habe mich fragen müssen, wenn an diesem Glauben meine Existenz hängt, und das war der Fall, was passiert, wenn ich auf einmal irre werde an diesem Gott? Wenn dieser Gott mir fremd wird, was genau ist dann dieser Glaube? Wie sieht mein Glaube an Gott aus? Was haben all die biblischen Gestalten denn geglaubt, habe ich mich auch. Man liest ja dann noch einmal ganz intensiv in der Bibel. Letzter Verzweiflung. Was haben denn alle biblischen Gestalten denn geglaubt, dass sie alles bekommen werden, was ihnen existenziell wichtig ist? Nein. Und ich habe in dieser Situation erkannt, wenn mein Glaube nicht losgekoppelt werden kann von diesem einen Gebet um das Geld, was ohne Frage ein nachvollziehbares Gebet war angesichts der Situation, will ich gar nicht verneinen, dann wird mein Glaube mit der Zeit immer kleiner, immer schwächer und ärmer. Und damit auch meine Existenz als glaubender Mensch vor Gott. Und ich habe mich an manchen Tagen regelrecht gezwungen, von meinem Hirn den Befehl gegeben an meine Zunge, dieses eine Gebet auszusprechen. Herr, hilf mir, näher zu dir zu kommen. Jesus, hilf mir, dass ich mich auf dich fokussiere und meine Beziehung zu dir und nicht auf das, was ich von dir haben will. Ich habe es deshalb getan, nicht weil ich so fromm war und geglaubt habe. Ich habe es deshalb getan, weil ich, warum auch immer, im Herzen verstanden habe, bevor der Verstand einkickt, dass mein Glaube diese Zeit in Mikronesien nur dann überleben kann, wenn er in der Beziehung zu Gott verankert und verwurzelt ist, dass die Antwort auf meine Zweifel eben nicht auf der Vernunftebene, auf der Erkenntnisebene beantwortet werden kann, sondern auf der Existenzebene. Mich als ganzer Mensch. Keine Erklärung hätte mir helfen können, warum jetzt und was der Sinn davon ist. Und ich denke, dass es uns helfen kann, diese Beziehungsdimension des Glaubens besser zu verstehen und zu leben, wenn wir sie zunächst mal in menschlichen Kategorien denken und verstehen lernen, damit wir von dort aus einen Anknüpfungspunkt finden können, die uns helfen, den Glauben an Gott als eine Beziehung zu verstehen und zu leben und in dieser Beziehungsebene auch unsere Zweifel zu verankern. Nichts anderes tut übrigens die Bibel, wenn sie uns in Gleichnissen, das sind Beispiele, Gleichnissen geistliche Wahrheiten nahebringt. Wenn wir an menschliche Beziehungen denken, wissen wir alle eigentlich, was die Voraussetzungen sind für eine gute und gelingende Beziehung. Eine davon gilt als der Prüfstein schlechthin. Jede Beziehung wird geprüft auf Echtheit, auf ihre Qualität durch Leiden. Daher auch die Leidenschaft. Eine Beziehung, die nur in guten Zeiten hält und läuft und Beziehung sein will, empfinden wir alle. Durchweg ist egal welche Kultur, egal welche Schicht, ob Christ oder nicht Christ, völlig egal, empfinden wir alle nicht als eine wünschens- oder erstrebenswerte Beziehung. Ich habe noch keine Hochzeit erlebt, wo das Brautpaar sich gegenseitig zuspricht: Ich will dich lieben und ehren, aber nur in guten Tagen und nur dann, wenn du mir alles gibst, was ich will. Noch nie. Umgekehrt: Ich will dich lieben und ehren in guten wie in schlechten Tagen. In Gesundheit und in Krankheit, bis dass der Tod uns scheide. Das sind die Worte, die klassischen Worte bei einer Hochzeit, wo die Beziehung zu ihrem Höhepunkt kommt. Und die großen Hollywood-Liebesfilme wie Romeo und Juliet oder Titanic haben nicht deshalb die Herzen von Millionen Menschen berührt, weil die Hauptdarstellerin Rose beim Sinken des Schiffes als Erste in das Rettungsboot steigt und dem Hauptdarsteller Jack sagt: Ich rette mich schon mal in das Rettungsboot, hoffe aber echt, dass du es auch noch irgendwie schaffst. Und falls du es schaffst, sehen wir uns auf jeden Fall auf dem Land wieder. Ich liebe dich. Was uns berührt, ja wirklich, Millionen, es war ein Hit, Bestseller. Was uns berührt, und darin spiegelt sich unsere tiefe Sehnsucht wieder, sind die Geschichten und Beziehungen, die auch in Widrigkeiten des Lebens am anderen festhalten und dranbleiben, bis dass der Tod uns scheide. You jump, I jump. Wenn du springst, spreng ich auch. Entweder wir überleben gemeinsam oder wir sterben gemeinsam. Das berührt uns. Das berührt uns. Und davon erzählt übrigens auch, wenn wir schon bei der Titanic sind und da ich sehr viel auf historische Fakten lege, und davon erzählt auch die wahre Geschichte von Isa und Isidor Strauss, ein Millionärsehepaar auf der Titanic, wo sie als reiche Frau aus der ersten Klasse als erste in einer der wenigen Rettungsboote hätte steigen können. Aber die New York Post berichtet nach der Tragödie von Augenzeugen davon, wie beobachtet wurde, wie Isidor Strauss, dieser Multimillionär, seine Frau anfleht, in ein Rettungsboot zu steigen. Und sie aber ihm antwortet: Isidor, ich gehöre zu dir. Ich habe mit dir gelebt, ich liebe dich und wenn es nötig ist, werde ich mit dir sterben. Beim Film Titanic sagt man, dieses Ehepaar war das Abbild, also war dieses, hat dafür gedient als Vorlage für dieses Ehepaar, alte Ehepaar, das im Bett liegt und zusammenstirbt. Isa und Isidor Strauss, eine wahre Geschichte. Eine Frau, die sagt: Ich steige nicht in das Rettungsboot, wir haben 60 Jahre gemeinsam gelebt, in guten Zeiten, dann sterbe ich auch, wenn es nötig ist, an deiner Seite. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob dies eine richtige Entscheidung war oder nicht, aber darum geht es nicht, ob es richtig war oder falsch, sondern eine Beziehung, die auch in Schicksalsschlägen am anderen festhält und das Leid mitträgt. Das ist die Beziehung, nach der wir uns alle sehen, durch die Bank. Und ich glaube, dass wenn wir ernst machen wollen, liebe Brüder und Schwestern, und an diesem Punkt bin ich durch diese Erfahrung tatsächlich gekommen, und ich glaube, wenn wir ernst machen wollen mit unserem Glauben, damit, dass in diesem Glauben ein unfassbar reicher Schatz liegt, dann müssen wir auch ernst machen mit unserer Beziehung zu Gott. Wir müssen lernen, dass nicht nur wir uns nach dieser Art von Liebe sehnen, sondern dass Gott sich auch nach dieser Art von Liebe sehnt. Woher kommt denn diese Sehnsucht in uns, wenn sie nicht eingepflanzt ist? Von dem, der von sich sagt: Ich bin die Liebe. Gott ist Liebe. Dass Gott sich nach dieser Art von Liebe sehnt. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel. Eine Emotionalität, die fast schon peinlich ist. Ich habe dich gelehrt, Ephraim, zu laufen. Ich habe dich mit meinen Armen erzogen. Und du erkennst es nicht. Oder deine Liebe ist wie Morgentau. Bam, Schönwetterliebe. Und dann kommt was und sofort weg. Dass Gott sich nach einer Beziehung zu uns sehnt, in der wir sagen und es auch übrigens meinen, Gott, ich gehöre zu dir. Ich will dich lieben und ehren, in guten wie in schlechten Tagen. Ich lebe mit dir und wenn es nötig ist, werde ich auch mit dir sterben. Wie kommen wir dazu zu denken, dass nur wir diese Liebe erfahren und empfangen wollen? Gott sehnt sich genauso danach. Diese Verankerung des Glaubens in eine Liebesbeziehung zu Gott ist nicht nur ein emotionales Empfinden, sondern sie ist meiner Überzeugung nach für das Wachsen im Glauben, für das Leben mit Zweifeln, die immer wieder kommen, unverzichtbar wichtig. Das gilt übrigens meines Erachtens auch nicht nur für diese Zweifeln, die wir existenziell erleben, sondern auch für theologische Themen, wie der angefochtene Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens. Ich möchte das nicht näher ausführen, aber ich denke, wir alle wissen, dass der Absolutheitsanspruch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich habe viele atheistische Freunde, obwohl sie eigentlich so, sich so nennen, die eigentlich weniger ein Problem haben mit Gott, dass irgendwo ein Power, eine Macht über uns schwebt, wie immer man diese Macht auch nennen mag, wo sie Probleme bekommen ist, wenn Jesus Christus sagt, ich bin der Weg zu diesem Vater. Und in keinem anderen Namen ist uns Heil gegeben, als in diesem Namen. Und ich versuche meinen Studenten zu sagen, wechselt das Paradigma. Wechselt diesen Absolutheitsanspruch nicht, also aus dieser dogmatischen Ebene, aus dieser Lehrebene in die Beziehungsebene. Mein Mann hat einen Absolutheitsanspruch auf mich. In der Liebe ist der Absolutheitsanspruch sehr deutlich fassbar. Und keiner hinterfragt es. Wenn ich Manuel Rauchholz heirate, dann habe ich eine Exklusivbeziehung zu ihm. Und er hat einen Absolutheitsanspruch. Nicht in der dogmatischen, aber in der Beziehungsebene. Und ich glaube, dass die Berechtigung dieses Absolutheitsanspruchs eben nicht in der dogmatischen Ebene liegt, sondern in der Beziehungsebene verstanden werden muss. Wir denken unseren Glauben oft in den Kategorien richtig, falsch, geknechtet, frei, Erfolg, Versagen, vor allem beim Beten, freier Wille, unfreier Wille, Evangelium und Gesetz. Wir denken in Paradigmen und Mustern, die zwar theologisch berechtigt, nötig und manche davon sicherlich auch hilfreich und biblisch sein mögen, aber wenn hauptsächlich nur in diesen Paradigmen gedacht wird und geglaubt wird, dann wird der Glaube, der von seinem Wesen her eine Liebesbeziehung zu Gott ist, einen Ehebund darstellt. Man denke nur an die Gleichnisse von Bräutigam und Braut, Hochzeitsfeier und so weiter. Dann wird dieser Glaube immer ärmer, beschränkter und vor allem kraftloser, anfälliger für Zweifel. Ich möchte diese Kraft und den Reichtum des Glaubens, der in einer Beziehung zu Gott gegründet ist und nicht in dem, was mir widerfährt oder nicht widerfährt, eines der Hauptgründe für unsere Zweifel, an den Geschichten im Leben von zwei biblischen Gestalten deutlich machen, die mich zutiefst faszinieren. König David begeht Ehebruch mit der schönen Bathseba, als sie sich nackt gerade badet, kann seine Hormone nicht halten und schwängert sie. Als wäre das nicht schon schlimm genug, merkt er, sie ist schwanger, nicht gut, nicht gut. Holt er ihren Ehemann Uriah, einen wahnsinnig tollen Soldaten mit moralischem Standard. Holt er her, versucht ihn betrunken zu machen, damit er zu seiner Frau reingeht. Uriah sagt, meine Männer kämpfen draußen auf dem Feld, schlafen dort, da werde ich nicht als ihr Vorgesetzter zu meiner Frau reingehen. Und bleibt draußen und geht nicht zu seiner Frau rein. Und dann merkt David, es klappt nicht. Und was macht er? Dieser Mann nach dem Herzen Gottes befiehlt seinem Oberbefehlshaber, einen seiner treuesten Soldaten, in die Front zu schicken und dann zurückzufallen. Das heißt, dass er irgendwann merkt, er ist ganz vorne, mitten unter den Feinden und hinter ihm zieht sich seine eigene Garde zurück und er bleibt allein. Stell ihn an einem Punkt, wo er todsicher fällt und Uriah Feld. Ich finde, es ist schon ein Wunder, dass Gott sich nicht da schon von ihm abwendet. Und hier merken Sie auch Beziehung. Wenn Gott mit uns nicht eine Beziehung hätte, wäre das das Ende gewesen von David. Als dann Davids kleiner, neugeborener Sohn von der Bathseba todkrank wird, liegt David Tage und Nächte lang vor Gott, fastet, betet, wäscht sich nicht, isst nichts. So wie ein Vater eben um das Leben seines Kindes ringt. Er liegt Tage und Nächte vor Gott und bittet ihn, dass er das Leben seines Kindes erhalten möge. Aber das Kind stirbt. Sind das nicht die Momente in unserem Leben? Da müssen wir nicht David sein, wo Mutter und Vater in Zweifeln kommen. Und es muss nicht nur Kind sein, Freund, Ehepartner, Eltern, Kinder, Geschwister. Das Kind stirbt und die eigenen Diener haben Angst, David diese Nachricht zu rüberbringen, weil sie gesehen haben, wie sehr David, wie fast verrückt werdend er um dieses Kind gerungen hat mit Gott. Und zwar existenziell, so wie es wohl, wie gesagt, alle Mütter und Väter tun würden um ihr Kind. Aber was tut David? Er hört die Nachricht vom Tod des Kindes, steht auf und salbt sich, wechselt seine Kleider und geht in das Haus Gottes und wirft sich vor ihm nieder. Dann geht er in das Haus zurück und fängt an zu essen. Und seine Knechte sind völlig perplex, genauso wie wir auch. Und sie fragen, was ich immer so amüsant finde, sie fragen ihn direkt wörtlich, was ist das für eine Sache, die du da tust? Als dein Kind noch am Leben war, hast du gebetet, gefastet, nichts getrunken, nichts gewaschen, gar nichts. Du hast um sein Leben gefleht und jetzt, wo das Kind ist, stehst du auf, wäsch dich, salbst dich und isst. Was ist das für eine Sache, die du tust? Und David weist darauf hin, dass als das Kind noch lebte, er gehofft hat, dass Gott vielleicht noch gnädig sein könnte und es am Leben lässt. Aber jetzt, wo es tot ist, sagt er, kann das Kind nicht zu ihm zurückkommen. Aber ich werde einmal zu ihm gehen. Liebe Brüder und Schwestern, ich glaube nicht, dass David hier keinen Schmerz über den Verlust seines Kindes gespürt hat. Aber dass sein Glaube an Gott auf einem anderen Grund gelegt ist, in einer Beziehung zu Gott verankert ist, die den Schmerz zulässt, aber nicht als ein Gegensatz, sondern als ein Teil seiner Beziehung zu Gott. Und vielleicht ist das der Grund, weshalb Apostelgeschichte 13 David einen Mann nach dem Herzen Gottes nennt, was aus rein moralischen Gesichtspunkten nur schwer nachzuvollziehen wäre. Das Gleiche, genau das Gleiche sehen wir auch bei Mose. Es war nichts weniger als die Lebensberufung dieses jungen ägyptischen Prinzen, der nach 40 Jahren in der Wüste Schafhirte und Ziegenhirte mit dem brennenden Busch berufen wird. Und er sträubt sich ja, ich kann nicht so gut reden, meine Zunge ist, ich bin nicht der richtige Leiter, wenn ich je zornig werde, schlage ich schon mal richtig zu. Es war nichts weniger als die Lebensberufung von Mose, sein Volk aus Ägypten heraus in das verheißene Land zu führen. Kennen Sie das? Lebensberufungen? 40 Jahre in der Wüste mit einem störrischen Volk herumgewandert. Und dann passiert ihm ein Fehler in Kadesh. Anstatt zu dem Felsen zu sprechen, wie Gott ihm befohlen hatte, damit er Wasser gibt, schlägt Mose den Felsen zweimal mit seinem Stock. Und er, mit dem Gott redet wie mit einem Freund, darf nicht in das gelobte Land. 40 Jahre in der Wüste und eine Lebensberufung, die anscheinend nicht ans Ziel kommt. Und jetzt stelle ich Ihnen eine Frage, wenn wir schon bei Zweifel sind und existenziellen. Warum stirbt Mose nicht als ein verbitterter alter Mann, wenn es doch der Auftrag von Gott selber und das eine Ziel seines ganzen Lebens war, sein Volk aus Ägypten heraus in das verheißene Land hineinzuführen. Und wegen einer ungehorsamen Handlung steht er auf dem Berg Nebo als alter Mann und schaut auf das gelobte Land, darf aber nicht hinein und beendet seine irdische Reise außerhalb des gelobten Landes. Und sein neuer Nachfolger Josua bekommt die Aufgabe übertragen. Ich möchte Sie fragen, und diese Frage gilt auch mir, was muss ein Glaube haben, um so etwas aushalten zu können? Was muss ein Glaube sein, um solche Enttäuschungen, und zwar existenzielle, menschlich gesehen unwiderrufliche Enttäuschungen, das gelobte Land ist weg und er stirbt. Ist also kein Happy End, wo dann auf einmal nochmal ein Nachspann kommt. Menschlich gesehen unwiderrufliche Entscheidungen, um solche Enttäuschungen aushalten zu können, ohne verbittert zu werden und letztendlich dann langsam zu erlöschen. Beziehung. Glaube muss eine Beziehung sein. Wir halten vieles aus, und das davon können Sie genauso wie ich. Da bin ich mir 100% sicher, weil wir alle irgendwo in Beziehungen leben und gelebt haben. Wir halten vieles aus, wenn wir wahrhaftig lieben. Ob es nun um unsere Beziehung zum Ehepartner geht, unsere Kinder, Eltern oder seelenverwandte Freunde. Glaube an Gott als eine wahrhaftige Liebesbeziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf, Erlöser und Sünder, zwischen dem himmlischen Vater, den wir Abba nennen dürfen, und uns, seinen Kindern. Auf unserem Lebensweg mit Gott begegnen uns immer wieder Fragen, die uns verwirren und ratlos werden lassen. Ich nenne nur ein paar Klassiker, die ich auch von meinen Studierenden immer jedes Jahr neu gefragt bekomme. Warum hat Gott dieses Leiden zugelassen in meinem Leben? Warum hat er nicht eingegriffen? Warum greift er immer noch nicht ein? Warum lässt er mich so im Dunkeln tappen, auch wenn ich so verzweifelt nach ihm rufe? Warum antwortet er nicht? Sind geschlossene Türen ein Signal zu stoppen? Ganz oft stellen Studierende diese Fragen. Oder sind es womöglich Hindernisse vom Feind und wir sind gefragt, im Vertrauen an Gott einfach weiterzugehen? Die Bitte um Heilung. Sollen wir so bitten wie die beharrliche Witwe in Lukas 18? Immer wieder und wieder, Herr, heile mich, heile diese Krankheit. Oder ist es eher wie bei Paulus in 2. Korinther, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, was nun? Es ist nicht nur meine Überzeugung, sondern auch meine Erfahrung als theologische Lehrerin, dass wir in diesen Fragen, die berechtigt sind, im Grunde nichts Wesentliches entgegnen können, wenn wir sie nur mit unserem theologischen Verstand und Logik zu verstehen suchen. Sondern ich denke, dass es wichtig und hilfreich ist, immer wieder auch zurückzugehen. Und ich möchte das Ihnen wirklich an diesem Abend nochmal ans Herz legen, zurückzugehen ein paar Schritte in die innere Beziehungsebene mit Gott. In diese Liebesbeziehung zu Gott, die ja übrigens das höchste Gebot darstellt in der Bibel. Und von dort aus, wie wenn Sie das Paradigma nochmal ändern, nicht mehr in dieser Verstandesebene, Vernunft- und Logikebene, der Sinnebene, das ist ja völlig sinnlos, sondern in diese Liebesbeziehungsebene reinzugehen und von dort aus die Fragen noch einmal zu beleuchten. Die Fragen und Erfahrungen unseres Lebens und noch einmal anders vielleicht nach Antworten zu suchen. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, dies einmal zu tun. Eine Grundposition der Scholastik, formuliert von Anselm von Canterbury, lautet so: Fides querens intellectum, der Glaube, der das Verstehen sucht, nach der Einsicht sucht. Und für mich ist dieser Grundsatz ein unersetzlicher Bestandteil des Glaubens. Das war und ist für mich Theologie. Ein Glaube, der zu verstehen sucht. Aber gleichzeitig lehrt uns das Leben, dass mit diesem Grundsatz allein, auch wenn er noch so toll und wunderbar klingt, dass mit diesem Grundsatz allein das Wesen des Glaubens eben nicht hinreichend dargestellt, verstanden und auch nicht gelebt werden kann. Das merken wir an jeder Erschütterung, Da reicht ein fides querens Intellektum nicht, auch wenn es noch so toll klingt, weil unsere Vernunft blockiert, gelähmt ist angesichts des Schmerzes, angesichts der Verzweiflung, der Panik, nichts mehr funktioniert. Das nennt man existenzielle Angst haben. Sondern ich glaube, dass dieser scholastische Grundsatz eine Ergänzung braucht, die wir, wie ich finde, in unseren theologischen, akademischen Gefildern noch nicht ganz so vielleicht erkannt haben als notwendig, vor allem in Deutschland. Und zwar heißt die Ergänzung Fides querens dilectione. Ein Glaube, der die Liebe sucht. Ein Glaube, der die Liebe sucht. Ein Glaube, der in seinem Wesen eine Liebesbeziehung ist und so genauso im Alltag auch mit Gott gelebt wird. Und ich glaube, nur so kann der Glaube den ganzen Menschen und das ganze Leben umfassen, Kopf und Herz. Das Gute und das Böse. Wie bei Hiob. Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit, Zeit und Ewigkeit. Ich möchte langsam zum Schluss kommen. Am 8. Dezember 2016, nach über 4 Monaten, haben wir endlich die Auszahlung des ersten Schecks bekommen. Ganz unzeremoniell abgeholt bei der Sekretärin vom Finanzminister. Nach Wochen und Monaten des Kämpfens, Bangens, Betens und Fragens und wieder Fragens, Herr, warum? Zu diesem Zeitpunkt, liebe Brüder, war mein Gebet nicht mehr, dass wir das Geld ausgezahlt bekommen oder dass das Projekt erfolgreich läuft und so weiter. Sondern mein Gebet zu diesem Zeitpunkt war nur noch, dass mein Mann Manuel lebend aus diesem Projekt herauskommen möge. Das waren die letzten Wochen mein Gebet. Herr, kein Herzinfarkt, kein Hirnschlag, weil ich gesehen habe, wie er nicht schlafen konnte, wie in diese ganze Situation. Ich habe nur gesagt, lass ihn nur lebend rein, wir verkaufen alles, was wir haben. Wir zahlen die Mitarbeiter ein Jahresgehalt mit dem, was wir noch irgendwie alles verkaufen können. Alles ist gut, lass ihn nur lebend aus diesem Projekt kommen. Und ich habe auf dem Weg, saßen wir zusammen im Auto und wir haben diesen Scheck von 1,3 Millionen, den ersten Anteil, 60%. Er hielt seinen Scheck in den Händen und ich habe Manuel gebeten, kann ich kurz mal ein Bild machen? Und ich habe dieses Bild nicht gemacht, ich hätte es eigentlich vorher überlegen müssen, ich habe es eigentlich auf dem Beamer festgehalten, dieses Bild von meinem Mann, wie er den Scheck hält. Ich habe dieses Bild nicht gemacht, weil mir der Moment so ehrwürdig und so wunderbar war, gar nicht. 758.568 Dollar standen auf dem Scheck. Und weder Manuel noch ich haben jemals in unserem Leben so viel Geld in unseren Händen gehalten wie in diesem Moment. Und vielleicht erinnern Sie sich, wie ich gebetet und gefleht habe darum, dass wir endlich doch diesen Scheck bekommen. Und es gibt einen Grund, warum ich dieses Bild gemacht habe. Ich habe es nicht gemacht, weil ich den Moment festhalten wollte, sondern weil ich die Leere und die Müdigkeit festhalten wollte in den Augen meines Mannes und in seinem Herzen. Eine Müdigkeit und Leere, die nicht dadurch weggeht, dass wir nun das viele Geld in den Händen halten. Und es war für mich wichtig, gerade weil ich diese Monate, fast meine Existenz an diese Auszahlung gehängt habe. Für mich war es wichtig zu sehen und festzuhalten, dass das Geld der Mammon in dem Moment einen Platz zugewiesen bekommen hat, der ihm zusteht. Sein Platz ist nicht in unserem Herzen, sondern sein Platz ist auf einem Stück Papier und später dann auf der Bank, um dann eingesetzt zu werden, wo es nötig ist. Und ich kann mich fragen, liebe Brüder und Schwestern, war diese schwierige und furchtbar lebenszehrende Erfahrung der ersten 4 Monate in Schub wirklich nötig? Und wissen Sie, mein Verstand, mein Hirn sagt, weiß nicht, die ersten 4 Monate waren schon albtraumhaft. Und es war wirklich kacke, ich kann es nicht anders sagen, und ich habe das Gefühl, dass ich in den ersten Monaten von August bis Anfang Dezember mindestens, und ich übertreibe nicht, mindestens 10 Jahre meiner Lebenskraft gelassen habe, mit grauen Haaren. So fühle ich mich, dass 10 Jahre allein in diesen 4 Monaten aufgesaugt worden sind durch diese Last. Aber wissen Sie, das sagt mein Hirn. In meiner Beziehungsebene mit Gott hört mein Herz eine etwas andere Antwort. Und das hat mich so fasziniert, dass es tatsächlich hört, was das Herz sagt. Eine Antwort nicht aus dieser Zeit, sondern aus der Ewigkeit. Und die fragt interessanterweise nicht zuerst nach dem, ob es nötig war. Wäre ich nicht Manuels Ehefrau gewesen, hätte ich diese Zeit nicht erleben müssen. Ich wäre nie von allein auf die Idee gekommen, nach Mikronesien zu gehen. Er kommt von dort. Er ist als Missionarskind aufgewachsen. Er hat dieses Land auf seinem Herzen. Ich wäre schön in meinem Unterrichtssaal im Schwarzwald irgendwo geblieben und hätte diese 4 Wände. Wäre ich nicht Manuels Ehefrau gewesen, hätte ich diese Zeit nicht erleben müssen. War es nun nötig? Ist es nicht seltsam? Das frage ich nicht. Das frage ich nicht in meiner Liebesbeziehung zu Manuel, sondern ich bin trotz dieser schweren Erfahrung zutiefst dankbar und Gott weiß, dass ich die Wahrheit spreche. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich an seiner Seite war, ihm helfen konnte, ihn habe weinen sehen, mit ihm gemeinsam die Last, diese furchtbaren, albtraumhaften Tage an seiner Seite gemeinsam miterleben durfte und seine Last als Leiter ein Stück weit mittragen konnte. Die Liebe fragt selten, ob eine bestimmte Erfahrung nötig ist. Ist es nötig, dass ich für meine Kinder bete? Ist es wirklich nötig, dass es mich jetzt so mitnimmt, wenn es einem geliebten Menschen schlecht geht? Ist es nötig, dass ich jetzt so durchrüttelt bin, wenn ich höre, dass eine Freundin einen Autounfall hatte und gelähmt ist? Oh, ist es jetzt wirklich nötig? Es ist das Merkmal der echten Liebe und auch der echten Freundschaft, dass sie die Lasten des anderen trägt, dass sie hofft, dass sie kämpft und mitleidet, ohne zu fragen, ist es denn jetzt nun wirklich nötig? Diese Unbedingtheit der Liebe ist das, wonach sich die ganze Welt sehnt. Christlich oder weltlich, es macht überhaupt keinen Unterschied. Und unsere Beziehung zu Gott ist nicht anders, wenn sie denn eine wahrhaftige Liebesbeziehung sein will und sein soll. Gott und ich, in guten wie in schlechten Tagen, gemeinsam durch dick und dünn, durch gutes Wetter und schlechtes Wetter. Auch in Erfahrungen, wo das Verstehen nicht da ist oder noch nicht da ist, sondern nur die Enttäuschung und der Schmerz fühlbar ist. Jeder, der liebt, kennt Schmerz, der Schmerz des Verlustes, der Schmerz der Einsamkeit, des Mitleidens. Und ich glaube, dass in einer gefallenen Welt wie unsere dieser Schmerz ein Teil der Liebe ist, der uns zeigt, der uns selber beweist, diese Liebe ist echt, diese Freundschaft ist echt. Nicht als eine unrealistische Leidensverherrlichung, das meine ich nicht, sondern als eine schlichte Realität unseres Lebens. Das Thema heute war Jesus, der über meine Zweifel siegt. Ich habe diese Erkenntnis, die mir so teuer und lieb geworden ist, in der Zeit erfahren, wo ich meine tiefsten Zweifel hatte, wo ich wirklich Angst hatte, ob ich überhaupt noch als Theologin nach der Rückkehr, wenn diese Geschichte nicht gut ausgehen sollte, ob ich überhaupt noch dieses Vertrauen zu Gott habe, vorne zu stehen und zu sagen, Gott liebt dich. Gott sorgt für dich. Und du darfst alles auf diesen Gott setzen. Und diese Zweifel, mit denen ich in dieser Zeit zu kämpfen hatte, sind nicht beantwortet worden, dadurch, dass mein Verstand eine Erklärung bekommen hat. Sondern ich bin heute noch, und dafür bin ich wirklich dankbar und möchte diese Zeit nicht missen. Ich habe meine Zweifel in Gottes Hände legen können, nicht als der allmächtige Gott, der über alles thront und der wohl einen Sinn darin sieht, den ich nicht sehe. Sondern ich habe es in die Hände eines Gottes legen können, mit dem ich in guten und in schlechten Zeiten, in Enttäuschungen, aber auch in Sternstunden meines Lebens, mit dem ich in eine Liebesbeziehung getreten bin und zu dem ich sagen möchte, wir gehen gemeinsam durch dieses Leben. Und nur in dieser Liebesbeziehung heraus, liebe Brüder und Schwestern, es ist meine Überzeugung, kann unser Glaube diese Zweifel einordnen und auch darüber siegen. Und ich danke Ihnen, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Vielen Dank.
Mit der Beziehung zu Gott ernst machen. Vielen Dank. Wir haben Kim Rauchholz. Wir nehmen das Liederheft zur Hand und antworten auf all das, was wir gehört haben, mit einem Lied. Die Nummer 26. Es gibt bedingungslose Liebe, von der wir jetzt viel gehört haben.
Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit.
Ich möchte noch ein Gebet gemeinsam sprechen. Wir beten. Geliebter Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir in deine Gegenwart hier. Du bist mitten unter uns, du hörst uns. Du fühlst uns, du kennst uns. Du allmächtiger Gott, mein Herr und mein Gott, ich möchte dir danken, dass du dir so sehr eine Liebesbeziehung zu uns gewünscht hast, dass du uns erschaffen hast nach deinem Ebenbild, dass wir mit dir reden dürfen, wie ein Kind zu seinem Vater, wie eine Freundin zu einem Freund. Ich möchte dir so sehr danken, dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst, dass es keine Arbeitsbeziehung ist, wie es so viele in dieser Welt von uns eigentlich fordern, dass wir funktionieren, dass wir leisten. Dass es dir immer schon um uns ging, um mich und um jede einzelne Person hier. Auch wenn das Leben Höhen und Tiefen hat, Herr, Momente, wo wir verzweifeln, Geschichten, die aus unserer Sicht eben kein Happy End sind, Fragen, die wirklich brennen, die verletzen. Herr, so möchten wir doch an dieser Liebesbeziehung zu dir festhalten, wo die Liebe überlebt, auch wenn sie nicht alles versteht, wo die Liebe vieles vergibt, was man als unverzeihlich gesehen hat. Die Liebe, mit der du uns liebst, ist bedingungslos. Herr, hilf uns. Lass diese Liebe durch deinen Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Herr, unser Leben neu. Herr, beleben, unseren Glauben beleben. Herr, hilf, dass wir unsere Zweifel, Herr, mit dir gemeinsam, Seite an Seite, Schritt um Schritt, gemeinsam angehen, gemeinsam bewältigen, gemeinsam klagen, gemeinsam siegen können und dass wir in einer Welt, die diesen Schmerz kennt, die diese Enttäuschungen auch gut kennt, dass wir diese verlorenen und verletzten, verwundeten Welt, dass wir ihr Licht und Salz sein können, dass wir diese Sehnsucht, diese ungeheure, unendliche Sehnsucht nach Liebe, nach echten Liebe, dass wir zeigen und bezeugen können, dass sie gefunden werden kann. Bei dir. Und ich glaube tatsächlich nur bei dir. Hab Dank, Herr Jesus, dass du uns siehst. Herr, es ist Abend geworden. Begleite du uns in diese Nacht mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist, der uns durch und durch liebt. Hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.
Wir danken ganz herzlich Miham Kim Rauchholz für die Verkündigung. Mir ist gerade zugeflüstert worden, dass auch das Zelt voll besetzt ist, also nicht nur hier die Kirche. Und wir schicken auch am Schluss des Abends noch einmal einen Gruß an das Zelt und freuen uns, dass wir in so großer Zahl beieinander gewesen sind zu diesem ganz, ganz wichtigen Thema. Zweifel in eine Beziehung kommen zu Gott. Ich denke, das haben wir gehört und verstanden. Wenn Zweifel das Leben plagen, dann hilft auch häufig ein Gespräch und diese Möglichkeit. Und vertiefen Sie das ein oder andere noch, was Sie heute gehört haben, wo Sie angerührt worden sind, wo Gott mit Ihnen gesprochen hat. Der Abend muss heute noch nicht zu Ende sein. Am Tagungsgelände gibt es den Late Night Prize, eine gute halbe Stunde von 21.45 Uhr bis 22.20 Uhr. Und das Tagungscafé ist noch bis 23 Uhr geöffnet. Darauf nehmen auch die Buszubringer Rücksicht. Die Busabfahrt zu den Quartieren in Bobengrün ist um 23 Uhr. Natürlich freuen wir uns, wenn bei unserem Abendvortrag auch eine Kollekte zustande kommt. Ihre Spende wird für die Pfingsttagung hier in Bobengrün verwendet. Am Ausgang finden Sie Kollektenbüchsen, die Sie gerne dafür nutzen dürfen. Und wünsche ich Ihnen noch eine gute Nacht mit neuer Gewissheit im Herzen. Vielleicht mit einem neuen Anfang in der Beziehung mit Gott. Zweifeln Sie nicht, ob Sie morgen wiederkommen. Am Tagungsgelände geht es weiter, leider dann schon die Schlussveranstaltung um 10 Uhr. Und jetzt hören wir noch einmal Musik vom Stöcker-Team.